das System ändern, das amerikanische Wahlsystem, das in der Tat seine Tücken hat, wie wir gerade auch noch mal gehört haben. Zugeschaltet ist uns weiterhin Johannes Völz, Professor für Amerikanistik mit dem Schwerpunkt Demokratie und Ästhetik an der Goethe-Universität Frankfurt. Herr Professor Völz, hat die Demokratie in den USA eigentlich neben einigen anderen Problemen auch noch ein problematisches Wahlsystem?
Das Wahlsystem ist sehr, sehr alt, kompliziert und dezentral geregelt. Wir haben es ja in Wirklichkeit mit 50 Einzelwahlen zu tun. Jeder Bundesstaat führt diese Wahlen quasi separat durch, plus Washington D.C., das macht dann 51. Die haben wiederum ganz eigene Regeln. Jeder Staat macht es ein bisschen anders und das führt zu heillosem Chaos. Es ist aber sehr, sehr schwierig, daran was zu ändern. Das Electoral College ist noch eine weitere Verkomplizierung des Ganzen. Auch da muss man sagen, dieses Electoral College hat heute überhaupt nicht mehr den Stellenwert, den die Gründerväter ursprünglich mal avisiert hatten. Denn damals hatte man noch gar nicht mit Parteien gerechnet. Also heute ist dieses Electoral College eine weitere Schwierigkeit. Darüber hatten wir ja auch schon viel gesprochen in der Vergangenheit im Vorfeld dieser Wahl.
Mit den Tücken dieses Wahlsystems hat ja auch zu tun, zum Teil jedenfalls, dass sich Auszählungen hinziehen in manchen Bundesstaaten, wo es besonders knapp wird. Wir haben schon vorhin von Donald Trumps Auftritt in der Wahlnacht gesprochen, von seiner Aussage, dass er die Wahl gewonnen habe. In dieser Rede kam allerdings auch noch ein Satz vor der Gestalt, dass er darüber nachdenkt, vor Gericht zu ziehen, vor den obersten Gerichtshof gar, um die Auszählungen stoppen zu lassen. Hat er diese Möglichkeit überhaupt?
Das war ein Statement, über das sich wirklich alle gewundert haben. Man konnte das auf den amerikanischen Fernsehstationen beobachten. Die ganzen Anchor, News Anchors, also die Moderatoren, die standen alle mit offenen Mündern da und wussten gar nicht, was sie mit dieser Nachricht anfangen sollten, dass Donald Trump im Moment erwägt, vor den Supreme Court zu ziehen, denn dafür gibt es überhaupt keine Handhabe, was das eigentlich genau bedeuten könnte. Also in dieser Situation vor den Supreme Court zu ziehen, man wüsste nicht, wie das gehen soll. Da hatte man ehrlich gesagt das Gefühl, dass Trump sich derartig in Rage geredet hatte, dass er auch nicht mehr so genau wusste, was er da sagt. Aber dass es zu Gerichtsverfahren kommen wird, die am Ende vor dem Supreme Court landen können, das ist sehr, sehr realistisch. Und es gab alleine am heutigen Tage schon 3 Verfahren, die angestrengt wurden im Staat Pennsylvania, wo es um die Anfechtung der Briefwahlstimmen geht.
Nun hat Präsident Trump ja die Möglichkeit genutzt, frei werdende Posten beim obersten Gerichtshof mit Leuten zu besetzen, die weltanschaulich ähnlich ticken wie er. Geht denn diese weltanschauliche Nähe aus Ihrer Sicht so weit, dass die Mehrheit des Supreme Courts auch ein ähnliches Verhältnis zu demokratischen Spielregeln hat wie Trump?
Das ist sehr, sehr schwer zu sagen. Ich glaube nicht, dass die Richter im Supreme Court derartig lax mit den Grundfesten der Demokratie umgehen, wie es Trump tut. Eine andere Frage ist, ob sie, wenn es hart auf hart kommt, sich nicht doch in irgendeiner Art und Weise verpflichtet fühlen, entlang der Parteigrenzen abzustimmen. Das kann man jetzt im Moment sehr, sehr schwer voraussagen. Da gibt es viele Faktoren, die da eine Rolle spielen würden, unter anderem die Stimmung im Lande. Wenn Trump am Ende als quasi Einzelkämpfer dasteht, der nach wie vor versucht, mit allen Mitteln verzweifelt gegen einen mittlerweile gesellschaftlich verbreiteten Konsens anzukämpfen, dann wäre es sicher nicht damit zu rechnen, dass die Supreme Court Richter sich Trump ohne weiteres anschließen, denn für die Richter steht nicht weniger als die Glaubwürdigkeit des Gerichts auf dem Spiel. Aber wenn wir andererseits mal zurückschauen aufs Jahr 2000, das war ja die Wahl, bei der Al Gore gegen George W. Bush antrat und bei der auch der Supreme Court die Entscheidung traf, war es dann am Ende eben doch so, dass der Supreme Court genau entlang der Parteizugehörigkeit entschieden hat.
Die verschiedenen Phasen einer Präsidentschaftswahl, von der Wahl selbst über die formelle Abstimmung durch die Wahlleute bis hin zur Amtseinführung, folgt ja einem sehr starren und obendrein knappen Zeitplan. Von jetzt bis zum 20. Januar muss das dauern und dann fertig sein. Das sind gerade mal 2,5 Monate von jetzt an gerechnet. Wie verträgt sich ein solch enger Zeitplan mit Nachzählungen, mit gerichtlichen Überprüfungen und was da vielleicht sonst alles noch auf uns zukommen mag?
Das ist eigentlich alles, wie gesagt, sehr starr und sehr klar geregelt. Wir können es mal eben kurz uns gemeinsam anschauen. Also bis zum 8. Dezember müssen die 50 Einzelstaaten plus Washington D.C. ihre Wahlergebnisse endgültig festlegen. Und das ist auch der Moment, bis zu dem die Nachzählungen stattgefunden haben müssen. 2000 bei dieser besagten Wahl war es so, dass deswegen Nachzählungen unterbrochen wurden, weil der 8. Dezember vor der Tür stand und da konnte man nicht weiterzählen. Dann kommt eine sogenannte Safe Harbor Phase. Das ist so eine Art Sicherheitspuffer bis zum, in dem Fall, 14. Dezember. Und am 14. Dezember kommen dann in den Einzelstaaten die Wahlleute zusammen und stimmen ab. Und sie tun das mit einem imperativen Mandat, in aller Regel jedenfalls. Das bedeutet, die Wahlleute selber haben gar nicht irgendwelche, die haben eigentlich keine politische Macht selbst. Die müssen einfach nur bestätigen, was in dem jeweiligen Staat bei dieser Wahl jetzt herausgekommen ist. Dann übermitteln sie bis Weihnachten, bis zum 23. Dezember, ihre Ergebnisse an den Kongress in Washington D.C. Dann tritt am 3. Januar der neue Kongress zusammen, der jetzt ja auch gewählt wurde. Und am 6. Januar treten dann die Mitglieder dieses neuen Repräsentantenhauses und des neuen Senats zusammen. Sie kommen zusammen im Repräsentantenhaus und dort zählen sie dann die Stimmen des, der Wahlmänner. Und den Vorsitz dabei, das ist interessant, hat der Vorsitzende des Senats, der Vizepräsident Mike Pence. Aber das Hausrecht, das hat die Mehrheitsführerin des Repräsentantenhauses, in diesem Fall Nancy Pelosi. Und für den Fall, dass es da Schlag auf Schlag kommt, gibt es da schon eine ganze Reihe von Planungen, wie man mit so einer Konfliktsituation umgeht. Nancy Pelosi zum Beispiel könnte von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und die Senatsmitglieder aus dem Repräsentantenhaus rausschmeißen.
Und dann würde sich alles weitere, das ganze weitere Prozedere verzögern womöglich, dass dann der 20. Januar gar nicht zu halten wäre als Tag der Amtseinführung?
Das kann sich niemand so richtig vorstellen. Das Problem ist, dafür gibt es ja jetzt keinen Präzedenzfall. Wenn das so richtig entgleist und zu einem radikalen Konflikt führt, dann sind wir in einem Territorium, was niemand bisher kennt. Und die amerikanische Verfassung ist für so einen Extremkonfliktfall überhaupt nicht ausgelegt. Die amerikanische Verfassung setzt voraus, dass der Wahlverlierer seine Niederlage eingesteht und dass es zu diesen Konflikten, über die wir jetzt nachdenken, gar nicht erst kommt. Und jetzt sieht es ja nach den Entwicklungen der letzten Stunden auch so aus, dass man vielleicht ein wenig Hoffnung schöpfen kann, dass es dazu auch nicht kommen wird. Aber wenn es eben doch zum extremen Konflikt kommt, dann steht uns großes Chaos bevor, weil niemand richtig sagen kann, wie die Sache dann ausgeht und ob wirklich am 20. Januar ein Präsident vereidigt wird. Ich würde mal davon ausgehen, dass das dann doch irgendwie gelingt, weil dann vielleicht doch der Supreme Court noch einschreitet, um eben das sicherzustellen, dass einer der beiden am 20. Januar offiziell vereidigt wird.
Und wenn es dann doch nicht so eintritt, wie Sie es gerade als Szenario geschildert haben und das Wahl, wir am Schluss dann ein Wahlergebnis haben, was dann der Hälfte, grob gesagt, der amerikanischen Bevölkerung Bauchschmerzen bereiten wird, was wird das dann bedeuten? Die Spaltung, über die wir ja auch schon geredet haben in dieser Sendung, die wird ja dadurch nicht vergehen, oder?
Die Spaltung wird nicht vergehen. Das hat dieses Wahlergebnis, glaube ich, gezeigt, ganz unabhängig davon, wer nun die Wahl am Ende gewinnen wird. Wir werden es weiterhin mit einer sehr stark polarisierten Gesellschaft zu tun haben. Das zeigt sich auch schon an dem Ergebnis der Kongresswahlen, das sich jetzt im Moment abzeichnet, wo es ganz stark danach aussieht, dass das Repräsentantenhaus an die Demokraten geht und der Senat an die Republikaner. Das würde schon mal auf jeden Fall auch darauf hindeuten, dass auf dieser Ebene weiterhin Blockadepolitik gemacht wird. Und das bedeutet ja eben auch, dass es nicht nur den politischen Apparat angeht, wo diese Spaltung stattfindet, sondern weiterhin die Spaltungstendenzen in der amerikanischen Gesellschaft selbst sich vertiefen und eventuell noch radikalisieren. Bei dieser Frage der Polarisierung muss man immer wieder betonen, das ist mir auch ganz wichtig, dass diese Polarisierung auf eine Art und Weise radikalisiert wird auf der republikanischen Seite. Das ist eine asymmetrische Polarisierung. Man kann nicht beide Seiten da in einen Topf werfen. Gleichwohl ist es so, dass beide Hälften der amerikanischen Bevölkerung zunehmend in ihrer eigenen Welt leben. Aber die Radikalisierung, die findet statt auf der Rechten, auf der Seite der Republikaner. Und die haben mittlerweile sich wirklich entfernt von der Realität und leben zunehmend in einer Scheinwelt.
Und das gilt für die gesamte Partei? Also da passt zwischen Trump und die Republikanische Partei kein Blatt Papier?
Die letzten 4 Jahre waren eine Bankrotterklärung der Republikanischen Partei. Moderate Republikaner wurden immer weiter an den Rand gedrängt oder aus der Partei rausgedrängt. Es gab dann ja Bewegungen wie das Lincoln Project, wo also quasi abtrünnige Republikaner sich zusammengetan haben und versucht haben, außerhalb der Republikanischen Partei für, in dem Fall Biden zu werben, aber letztlich auch für vielleicht eine neue, nicht eine neue Partei notwendigerweise, aber eine neue politische Position, die sich nach wie vor in irgendeiner Art und Weise als konservativ bezeichnet, aber die in der Republikanischen Partei selber keinen Platz mehr hat. Also die, man muss es so sagen, die Republikanische Partei hat sich Trump vollständig unterworfen.
Professor Johannes Völz, Professor für Amerikanistik mit dem Schwerpunkt Demokratie und Ästhetik an der Goethe-Universität Frankfurt. Vielen Dank. Abgestimmt, die USA nach der Wahl, aber noch vor einer endgültigen Entscheidung. Das war der Tag in HR2 Kultur.